Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zu Aeon begrüßen. Für die Dauer der Konferenz sind alle Teilnehmerleitungen stumm geschaltet. Ich übergebe das Wort nun an Frau Gundula Dietrich zur Eröffnung der Konferenz. Bitte schön.
Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen Zuhörern. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, sich bei uns einzuwählen. Für die, die mich nicht kennen, möchte ich mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Gundula Dietrich. Ich bin Geschäftsführerin und Partner von Aeons Retirement Solution Bereich seit ungefähr etwas über 3 Jahrzehnten in der BAV unterwegs und Aktuarin vom Hintergrund. Bevor wir inhaltlich starten wollen, möchte ich noch ein paar logistische Hinweise geben. Und zwar zunächst mal Sie darauf hinweisen, dass Sie während der gesamten Konferenz die Gelegenheit haben, Fragen per Chat einzugeben. Wir werden möglicherweise nicht die Gelegenheit haben oder auch gar nicht die Chance, das zu lesen, jede Frage jetzt hier im Webinar in dieser einen Stunde zu beantworten. Aber wir schauen uns die an und kommen auf Sie zu, beziehungsweise wir oder Ihre Ansprechpartner bei uns im Unternehmen und nehmen das also sehr gerne wieder auf. Wir werden nichts vergessen. Wenn Sie es wünschen, können Sie auch das Material von uns bekommen, beziehungsweise eine kurze Zusammenfassung der Inhalte, die wir heute für Sie vortragen. Bitte sind Sie dann so nett und schreiben Sie eine E-Mail an die Frau Judith Kemper. Die E-Mail-Adresse ist in der Bestätigung auch enthalten. Also finden Sie dort, wo Sie sich auch angemeldet haben. Das Gleiche können Sie tun an die Aktuare, die hier zuhören. Wir freuen uns, dass wir auch in der Lage sind, für diese Veranstaltung Weiterbildungspunkte zu vergeben. Das heißt auch, wenn Sie das möchten, können Sie von der Frau Kemper ein Formular erhalten, das Sie uns dann wieder zurückschicken und wir melden das dann zentral an. Soweit zur Logistik. Wir möchten noch mal weiterhin bitten, falls das nicht ohnehin von Seiten des Operators gemacht wurde, dass Sie die Kameras bitte ausschalten. Das heißt, die Herrschaften, die 5, die Sie hier dann in Ihren Home Offices sitzen sehen, das sind dann wir, die wir heute diese Veranstaltung hier gestalten für Sie. Das so viel zur Logistik. Ja, wir improvisieren alle im Moment ein bisschen und das tun wir auch hier in diesem Webinar, was wir recht schnell aufgesetzt haben. Nichts ist ganz perfekt. Das sieht man auch in jeder Fernsehsendung, ob das Tagesschau ist oder so. Plötzlich wird jemand aus dem Homeoffice zugeschaltet und dann sieht man vielleicht mal eine Glühbirne im Hintergrund oder nur das halbe Gesicht oder man hat ein komisches Licht und so ähnlich ist das auch. Wir wollen mal fest die Daumen drücken, dass jedes private Internet hält und wir gut durch die Stunde kommen. Wie man daran auch sieht und wie wir alle wissen, befinden wir uns im Moment in einer Situation, die wir hierzulande und in diesen Generationen alle noch nicht erlebt haben. Wir haben uns das wahrscheinlich vor ein paar Wochen nicht so vorgestellt und wir wissen alle auch nicht, wie es weitergeht. Ist ungeübt, wir können auf keine Schäden zurückgreifen. Was wir brauchen, und das ist das, was uns ja schon eigentlich immer in allen möglichen Veröffentlichungen gesagt wird, ist Agilität und Flexibilität, um Unternehmen aller Größenordnung über diese schwierige Phase zu bringen. Uns ist ganz klar, dass Altersversorgung nicht das erste Thema ist, was für viele Unternehmen jetzt ganz vorne dran steht. Dennoch, der Kostenfaktor und der Hebel, den Altersversorgung hat, ist doch ganz erheblich. Und Altersversorgung ist ein Thema, wie wir alle wissen, was sehr, sehr langfristig ist. Das heißt also, wir reden nicht über Jahre, nicht über Monate, nicht über Jahre, meistens über Jahrzehnte sogar. Und Krisen, und das hoffen wir ja alle, dass auch diese Krise nicht allzu lange andauert, sodass man vielleicht einfach auch ein bisschen mit der Zeit spielen kann, Dinge verschieben oder aussetzen kann und nachholen, ohne dass am Ende die Beteiligten, also die Mitarbeiter, die davon profitieren sollen, überhaupt etwas davon merken müssen, wenn sie dann mal in Rente geht. Wir haben jetzt heute dieses Format für Sie ins Leben gerufen, um Ihnen einfach ein paar Hilfestellungen zu geben, ein paar Denkanstöße zu geben und auch ein paar Tipps, die man vielleicht einfach mal angehen kann oder womit Sie sich vielleicht auch einfach mal Arbeit sparen können. Und vielleicht wird die eine oder andere Frage, die Ihnen auch in den letzten Tagen schon durch den Kopf gegangen ist, beantwortet. Wir müssen anders handeln, als wir das vorher getan haben. Wir müssen auch sehr schnell handeln manchmal, weil die Entwicklung doch in den letzten Tagen rasant ist und auch immer schneller wird. Und man kann wahrscheinlich auch nicht immer jedes Risiko bis zum letzten Detail prüfen. Vielleicht muss man hier sogar auch mal dazu übergehen, ein kleines kalkulierbares Risiko einzugehen. Ne? Und die Herausforderung, die auch besteht, ist einfach Maßnahmen, die getroffen werden, die auch relativ schnell verabschiedet worden sind, jetzt in der Praxis umzusetzen. Das ganz große Thema und das Fragezeichen bei vielen ist hier die Kurzarbeit. Wir werden dieses Thema auch morgen noch mal intensiver angehen. Wir haben die Veranstaltung jetzt in zwei Teile geteilt. Der heutige Teil beschäftigt sich überwiegend mit Kosten und Finanzen. Und wie man das in diesen Zeiten gut in den Griff kriegen kann. Morgen gehen wir dann noch mal etwas detaillierter auf Kurzarbeit und Rechtsfolgen und solche Dinge ein. Aber die Quartalsabschlüsse sind ja auch irgendwie am Horizont und stehen an. Und deshalb denken wir, dass wir vielleicht einfach zu diesem Thema heute noch mal Stellung nehmen sollten. Und dazu haben wir mitgebracht einmal den Dr. Christian Rasch. Der Dr. Christian Rasch ist Aktuar und Experte für die internationale und deutsche Rechnungslegung von Plänen deutscher Unternehmen. Wir wollen aber nicht, wir wollen in die Welt gucken und deshalb haben wir den Florian Burg auch dabei, ebenfalls Aktuar, der sich aber das Ganze mit einer globalen Brille anschaut. Kosten sind aber eben auch Beiträge und versicherungsförmige Durchführungswege. Und da haben wir den Experten mitgebracht, den Jochen Pölder. Und speziell für das Thema Entgeltumwandlung über versicherte Durchführungswege auch nochmal den Markus Schnelle. Und ich bin ganz sicher, dass wir ein interessantes Paket für Sie gepackt haben. Meine erste Frage geht an die beiden Aktuare, die IFRS und US-GAAP-Bilanzen. Wie gesagt, der Quartalsabschluss steht vor der Tür und wir beobachten im Moment gerade, und da haben wir auch ja schon einiges auf unserer Webseite veröffentlicht und Sie informiert, dass die Rechnungszinsen Kapriolen drehen. Dass wir möglicherweise Inflationsannahmen nochmal überdenken müssen. Und wenn wir das Thema Kurzarbeit sehen, wird das auch in dem einen oder anderen Fall zumindest Einfluss auf die Rechnungslegung haben. Dr. Christian Rasch, was passiert denn mit den Annahmen gerade?
Ja, genau, wie Sie sagen, also wir haben im Moment bedingt durch die Corona-Krise erhebliche Turbulenzen an den Kapitalmärkten, geht tendenziell mit den Kursen nach unten. Das heißt natürlich für die Renditen von Schuldpapieren, dass es damit nach oben geht. Das heißt, wir haben jetzt einen Anstieg der Rechnungszinssätze nach IFRS oder US GAAP zu verzeichnen. Wenn man auf den Rechnungszinssatz guckt nach IFRS oder US GAAP, dann guckt man insbesondere auf die Renditen von hochwertigen Unternehmensanleihen und wir haben jetzt erhebliche Steigerungen bei den Renditen hochwertiger Unternehmensanleihen zu verzeichnen. Die sind also seit Ende Februar um ca. 1,2 bis 1,3% gestiegen. Interessant ist dabei, dass man da auch vereinzelt im kurzen Laufzeitbereich einen sehr extremen Anstieg beobachten kann. Und wir haben jetzt auch eine starke Streuung, wenn man die Renditen und Laufzeiten gegenüberstellt. Also es gibt pro Laufzeitbereich sehr starke Unterschiede zwischen den einzelnen AA-gerateten Unternehmen, was da die Renditen angeht. Insgesamt ist es also gewaltig nach oben gegangen wieder mit den Renditen hochrangiger Unternehmensanleihen und dementsprechend sind auch die IFRS-Zinssätze wieder angestiegen gegenüber dem Jahresende. Das können wir jetzt auf der eingeblendeten Grafik sehen. Also da waren wir beim 31.12.2019 mit unserem Zinsvorschlag noch im Bereich 0,8% bis 1%. Und aktuell sind wir mit dem Zinsvorschlag circa bei 1,8% angelangt. Und das bedeutet auch insbesondere, also wenn man sich jetzt die DBO anguckt, den Verpflichtungsumfang, dass der jetzt aktuell zinsbedingt circa 15 bis 30% über den gegenüber dem Jahresabschluss absinkt. Höherer Zins bedingt ja immer einen niedrigeren Verpflichtungsumfang und das führt nach IFRS dann zu entsprechenden versicherungsmathematischen Gewinnen. Hintergründe für den Anstieg dieser Renditen sind einmal in der Erwartung der Anleger zu suchen, dass die Kreditwürdigkeit einzelner Unternehmen in der Krise vielleicht etwas leidet, was möglicherweise auch zu einer Herabstufung führen könnte. Und wenn wir die neuen Ratings haben zum Monatsende, werden wir natürlich auf der Basis den Zins neu ermitteln und dann werden Papiere, die dann nicht mehr mit AA geratet sind, nicht mehr für die Bestimmung des Rechnungszinses berücksichtigt werden, sodass es dann wieder zu einem Absinken des Zinssatzes natürlich auch kommen kann. Aber das wissen wir, wie gesagt, erst Anfang April. Daneben werden auch vielleicht Neuemissionen von weiteren Schuldpapieren erwartet und generell hat man natürlich auch ein bisschen jetzt mit einem Verlust in die Währung zu kämpfen. Was man einfach beobachtet, ist, dass der Anleihenhandel austrocknet. Deswegen hat auch die EZB vergangene Woche ja schon angekündigt, dass sie das Anleihenkaufprogramm wieder belebt, zunächst mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro. Trotzdem sind aber jetzt die Renditen bis zuletzt weiter gestiegen und wir sind jetzt, was die Zinssätze angeht, wieder auf dem Niveau, was sehr lange Zeit bis zum 31.12.2018 bestanden hat. Was jetzt die Inflation angeht, da ist jetzt aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Situation kein großer Anstieg zu erwarten, außer vielleicht in einzelnen Kategorien, wie jetzt zum Beispiel Lebensmittel oder Toilettenpapier, habe ich jetzt auch festgestellt, ist Mangelware und ist jetzt inzwischen doppelt so teuer, wie es vor der Krise war. Tatsächlich stellen wir zurzeit fest, dass die Inflationserwartung eher rückläufig ist. Ein kurzes Wort noch zu HGB. Da findet ja immer im Zins eine Durchschnittsbildung statt über 7 bis 10 Jahre. Daher ist dort zunächst weniger Bewegung zu verzeichnen. Wenn man jetzt aber diesen Zinsanstieg prognostiziert auf das Jahresende, kann es sein, dass zum 31.12.20 dann der HGB-Zins um 10 Basispunkte über dem Niveau liegen würde, was wir jetzt ausgehend von den Verhältnissen Ende Februar erwartet hätten. Also auch da ist dann eine geringfügige Entlastung zu erwarten. Soweit zu den Annahmen. Frau Dietrich?
Ja, dann gebe ich das Wort doch gleich mal weiter in die Welt. Florian Burg, was bedeutet das denn für die Eurozone oder auch für UK oder eben für den Rest der Welt?
Ja, vielen Dank. Also ich könnte es mir natürlich jetzt einfach machen und sagen, in der Welt ist es relativ identisch zu dem, was der Herr Rasch gerade schon erläutert hat. Wir sehen jetzt hier auf dem Bildschirm die Folie, wie wir über die Rechnungszinsen auf den einzelnen Währungszonen nebeneinander angetragen sehen. Und wir sehen eigentlich, dass der Verlauf der Kurven relativ parallel ist. Vielleicht mit Ausnahme von den Kursen in Japan sehen wir eigentlich überall einen sehr deutlichen Anstieg, wobei wir häufig den Peak in den Raten in der vergangenen Woche sehen. Also wir sehen, dass es häufig tatsächlich schon wieder leicht rückgängig ist. Da muss man jetzt einfach abwarten. Ich glaube, das ist im Moment so volatil, dass wir kaum sagen können, wo die Zinsen in der kommenden Woche zum Quartal stehen werden. Im Moment gehen wir davon aus, dass der Trend, dass die Zinsen sehr hoch sind, sich tatsächlich bis in die nächste Woche auch fortsetzen wird. Herr Rasch hat ja die Gründe schon gesagt. Das ist eigentlich ein Risikoaufschlag, den wir zurzeit in den Märkten sehen. Wobei es abzuwarten bleibt, auch genauso wie in der Eurozone, inwieweit eine Herabstufung von Unternehmen aufgrund des erhöhten Risikos vielleicht tatsächlich zu einem Rückgang noch führen kann. Insgesamt gehen wir aber davon aus, dass die globalen Pensionsverpflichtungen durch diesen Anstieg tatsächlich ein ganzes Stück sinken werden zum Quartalsabschluss, wobei man natürlich für die Unternehmen sagen muss, das spielt sich erstmal nur im Eigenkapital ab. Viel interessanter ist ja häufig der Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung. Da spielt sich das hier nicht ab. Da muss man dann tatsächlich nach anderen Lösungen suchen. Soweit erstmal zu den Annahmen. Zu anderen Lösungsansätzen kommen wir dann gleich.
Genau. So, und jetzt haben wir eine gewisse Tendenz und haben gesehen, dass sich das gerade alles sehr bewegt und ändert. Gibt es denn Möglichkeiten, das in Q1 jetzt auszunutzen? Gibt es vielleicht sogar noch rückwärts die Möglichkeiten, das für den Abschluss 31.12.2019 nochmal zu korrigieren? Wir haben ja vorhin schon mal das Thema Kurzarbeit angedeutet. Können wir denn solche Dinge wie Kurzarbeit als Sonderereignisse, die eine Neuberechnung erlauben würden, betrachten, Christian Rasch?
Ja, sehr lange Frage. Ich komme mal zunächst zurück zu dem Thema Quartalsabschluss. Also für die Zwischenberichterstattung nach IFRS bestehen da feste Regeln. Im Grunde genommen findet in aller Regel eine Neubewertung der Pensionsrückstellung statt im Quartalsabschluss. Das inkludiert dann eine Neubewertung der DBO und der Planassets. Oft wird da einfach auch eine Umschätzung vorgenommen anhand der Sensitivitäten. Und die Effekte aus der Neubewertung werden dann erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. Was jetzt die Kostenkomponenten angeht, die letztendlich dann auch das Ergebnis bestimmen, die Current Service Cost, also Dienstzeitaufwand und Interest Cost, Zinsaufwand, die werden nach IFRS, nach dem sogenannten Income Approach, ja schon zu Jahresanfang ermittelt und stehen dann mal grundsätzlich fest und werden dann eben zum Beispiel quartalsweise mit einem Drittel zugeführt. Und die werden mit den Prämissen zum Jahresanfang ja schon ermittelt. Und die einzige Abweichung ist, wenn ich jetzt ein Sonderereignis habe, dann würde ich für die Restperiode nach dem Sonderereignis diese Kostenkomponenten nochmal anpassen. Sonderereignis kann zum Beispiel sein ein Curtailment, das wäre ein Abbau von Personal, Abbau von Planteilnehmern. Ein Settlement, das wäre eine Abgeltung oder Abfindung oder Übertragung oder Dinge dergleichen. Oder Plan Amendments, das sind einfach Zusageänderungen. Wenn ich so ein Sonderereignis habe, dann würde ich also einmal natürlich den Einmaleffekt bestimmen, der sich aus dem Sonderereignis ergibt. Und dann für die Restperiode ab dem Sonderereignis würde ich dann die Current Service Cost und die Interest Cost neu bestimmen mit den Prämissen zum Ereignisstichtag und neu bewerten. Das ist jetzt eine Regelung, die erst neu in IAS 19 so klargestellt wurde, mit dem Amendment des Exposure Draft aus 2015, der jetzt in 2019 durch die EU endorsed wurde. Nach US GAAP ist es ein bisschen anders. Da ist es in der Regel auch so, dass Service- und Interestkosten unterjährig neu berechnet werden können. Dort haben wir aber auch grundsätzlich ein Recycling von allen Umbewertungseffekten in der P&L. Da ist also nicht diese strikte Trennung wie unter IFRS, was erfasse ich im OCI, was erfasse ich in der P&L. Vielleicht nochmal zu dem Thema Sonderereignisse zunächst. Also Sie hatten ja auch von Kurzarbeit gesprochen. Eine Kurzarbeit, wie sie heute in vielen Betrieben durchgeführt wird, kann als Sonderereignis betrachtet werden, wenn diese Kurzarbeit Auswirkungen auf die Pensionsleistung hat. Also oft sind ja die Anwartschaftssteigerungen irgendwie gekoppelt auch an die Entgeltleistung. Es gibt einen Versorgungsbeitrag, der beträgt 3% vom Entgelt zum Beispiel. Wird weniger Entgelt gezahlt, dann gibt es auch weniger Versorgungsbeitrag. Das führt natürlich auch dazu, dass die Current Service Cost dann sinkt und aufgrund so eines Sonderereignisses, also der Einführung und Vereinbarung einer Kurzarbeit, könnte man auch nach IFRS dann eine oder müsste man sogar bei Materialität nach IFRS eine Neubewertung vornehmen der Service Cost und der Interest Cost für die Restperiode. Und dabei kommen jetzt die gestiegenen Zinsen natürlich zugute, was dann einen entlastenden Effekt haben dürfte in aller Regel. Noch zu dem Thema Jahresabschluss 31.12.2019. Da ist die Frage, gibt es da jetzt noch Änderungen, müssen da Änderungen vorgenommen werden? Da hat das IDW Anfang März ja auch Stellung genommen. Da unterscheidet man nach HGB zwischen sogenannten wertaufhellenden und wertbegründenden Ereignissen. Und dabei ist die Frage entscheidend, ob jetzt bilanzielle Konsequenzen eben schon zum Bewertungsstichtag absehbar waren oder eben nicht. Und das IDW sagt in dem Papier, dass es die ersten Infektionsfälle ja im Dezember 2019 schon gegeben hat, dass aber die Tragweite dieser ganzen Krise in 2019 noch gar nicht absehbar war. Und die gehen also davon aus, dass diese Tragweite erst wirklich Anfang 2020 klar wurde. Und damit geht das IDW von dem wertbegründenden Ereignis aus, sodass eine bilanzielle Berücksichtigung erst in der Folgeperiode erfolgt, also jetzt in der Periode 2020. Das Gleiche gilt im Übrigen auch unter IFRS. Nur da spricht man nicht von dem werterhellenden, wertbegründenden Effekt, sondern von einem sogenannten nicht zu berücksichtigenden Ereignis nach IASC. Was man auch jetzt schon hat zum 31.12.2019, ist, dass man vielleicht Angaben im Anhang noch machen muss. Das wäre ja die Frage.
Genau, also das klingt alles ja sehr kompliziert. Ich glaube, im Zweifelsfall muss man sich das auch nochmal in den Einzelfällen genauso anschauen. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken im Moment. Trotzdem die Frage an den Florian Bolt nochmal. Kurzarbeit haben wir gehört. Das ist ja eine Maßnahme, die wir im Prinzip per Gesetzgebung jetzt anwenden können. Gibt es denn vergleichbare Regelungen in anderen Ländern oder wird da auf andere Art und Weise wie die BAV dann runtergefahren?
Genau, also wir sehen ähnliche Programme natürlich in all den großen Ländern. Von heute Morgen war ja die große Nachricht aus den USA, dass ein 2-Billionen-Dollar-Programm aufgelegt wurde. Also da wird schon massiv eingegriffen und massiv unterstützt. Was wir häufig sehen, ist tatsächlich, dass der Staat Gehaltsfortzahlungsgarantien für Mitarbeiter übernimmt. Das heißt, dass der Staat, wie beispielsweise in UK, sind es 80% der Entgeltfortzahlung übernimmt bis zu einem bestimmten Limit. Das sind alles Maßnahmen, die im Wesentlichen ja vergleichbar sind mit unserer Kurzarbeit. Ich glaube, man kann jetzt kaum sagen, wie die Situation in den einzelnen Ländern sich bilanziell auswirkt, sondern man muss da wirklich jedes Land und jedes Unternehmen separat anschauen, ob das jetzt ein Sonderereignis ist oder ob das in der Planformel schon zugrunde gelegt war. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, in die Länder reinzugehen, zumindest in die großen, wo die signifikanten Pensionsverpflichtungen sind, und mit den Experten vor Ort zu sprechen, ob die Maßnahmen, die dort getroffen sind, tatsächlich einen wesentlichen Einfluss jetzt hier auf die Bilanzierung haben. Ich glaube, da kann man jetzt pauschal relativ wenig sagen. Wir sehen bloß, wie gesagt, in all den großen Ländern gibt es Unterstützungsprogramme, die in der Wirkung vergleichbar sind zur Kurzarbeit.
Genau. Eine Frage mit einer Bitte um eine ganz kurzen Antwort an den Dr. Christian Rasch nochmal. Wir haben ja hier auch in Deutschland immer mehr gefundete Pläne, also Pläne, die durch ein Vermögen gedeckt sind. Gibt es denn Dinge, die für solche Pläne ganz besonders zu beachten sind in Zeiten wie diesen? Also kann es zum Beispiel einfach sinnvoll sein, gegen die Gewohnheit mal Renten aus dem CDA direkt zu zahlen als aus dem Laufenden?
Ja, das kann auch eine Maßnahme sein. Also wenn man jetzt so ein CDA-Konstrukt hat und eine Direktzusage oder ganz generell bei Planvermögen ist eigentlich aus zwei Gründen Entnahmen möglich. Einmal, wenn das Vehikel überdeckt ist, wenn man eine Überdeckung hat, dann kann man in Höhe der Überdeckung eben Mittel entnehmen, wobei die Überdeckung wird dann meistens auch an IFRS-Maßstäben gemessen. Und das Zweite ist Erstattung von Renten, also entweder das Vehikel zahlt eben die Renten direkt oder die bereits gezahlten Renten bei einer Direktzusage werden vom CDA dann an den Arbeitgeber erstattet. Und auch wenn man das in der Vergangenheit nicht getan hat, könnte es jetzt sein, wenn es zu Liquiditätsengpässen kommt, dass das vielleicht eine ganz interessante Maßnahme ist. Das setzt natürlich voraus, dass es im CDA Vermögensmittel gibt, die dann entsprechend liquidierbar sind. Was auch denkbar wäre, wäre auch die Erstattung von Renten aus dem CDA für einen weiter zurückliegenden Zeitraum, wobei das dann immer von manchen Wirtschaftsprüfern auch kritisch gesehen wird. Da könnte dann insoweit auch die Qualifikation als Plan Asset in Frage stehen. Aber grundsätzlich ist das eine Möglichkeit. Umgekehrt ist es in der Regel so, beim CDA haben Sie in der Regel da keine Nachdotierungspflichten. Also wenn jetzt vorübergehend mal die Kapitalanlage da etwas schlechter performt, kann das unter Umständen in späteren Jahren auch einfach wieder aufgeholt werden.
Vielen Dank. Florian Burg, gibt es dazu auch Erfahrungen aus anderen Ländern, wo Funding ja üblicher ist?
Ja, in anderen Ländern ist die Situation ja meist etwas anders als in Deutschland, weil wir ein verpflichtendes Funding haben. Also diese völlige Flexibilität wie in Deutschland sehen wir in vielen Ländern nicht. Da geht es dann tatsächlich für die Liquiditätsplanung der Unternehmen eher darum, kann ich das verpflichtende Funding aussetzen? Kann ich vielleicht mit den Trustees verhandeln, dass mal ein Jahr nicht gefundet wird und das ein Jahr später nachgeholt wird? Das sind dann Sachen, die tatsächlich mit den Trustees in UK beispielsweise direkt besprochen werden müssen. Was wir in den USA sehen, ist, dass dort die Regierung schon im Wesentlichen unterstützt, zugesagt hat, die Unternehmen dahingehend zu unterstützen, dass die gesetzliche Verpflichtung zu funden erleichtert wird bzw. ausgesetzt wird. Das heißt, da müsste man dann einen Antrag stellen, dass man da eine Erleichterung kommt. Also da gibt es relativ viel Flexibilität, hängt aber dann natürlich tatsächlich von den Funding-Regularien in den einzelnen Ländern ab.
Aber ich glaube, was das doch zeigt, ist, es lohnt sich sicherlich in Zeiten wie diesen eben auch mal über Dinge, die nicht so ganz auf der Hand liegen, mit den Wirtschaftsprüfern auch mal zu reden und zu schauen, ob man da auch wirklich schon jegliche flexible Möglichkeit ausgekostet hat. Wir haben uns jetzt noch mal so über das laufende Jahr unterhalten und ob es da möglicherweise Dinge gibt, die man sofort umsetzen kann, um die Kosten zu senken für die BAV. Kann man machen oder nicht, aber der nächste Jahresabschluss kommt auch wieder. Kann man etwas tun mit etwas mehr Vorlauf, weil auch sicherlich das nächste Jahr noch schwierig werden wird, ohne die Pläne jetzt direkt angreifen zu müssen, sich etwas zu entlasten auf der kosten- und bilanziellen Seite, Dr. Christian Rasch?
Zunächst einmal kommen uns da jetzt die Annahmen ja ein bisschen zugute, der gestiegene Rechnungszins, die gesunkene Inflationserwartung. Wenn es jetzt bei dem Niveau bleibt bis zum Jahresende, werden wir dadurch dann eine entsprechende Entlastung haben. Man kann sich natürlich auch noch andere Annahmen in dem Zusammenhang angucken, wie zum Beispiel vielleicht ein Pensionierungsalter. Oftmals wird ja da der frühestmögliche Rentenbeginn in der gesetzlichen Altersrente angesetzt, also Alter 63. Mal die Frage, ist das noch zeitgemäß, zum Beispiel für jemanden, der jetzt heute mit Alter 20 irgendwo in einem Unternehmen anfängt. Die biometrischen Rechnungsgrundlagen kann man sich jetzt angucken, jetzt nicht unbedingt im Hinblick auf Corona, das mag natürlich jetzt vorübergehend auch negativen Einfluss haben. Aber man beobachtet auch ganz, ganz grundsätzlich bei den Heubeck 2018 Tafeln, dass vielfach diese Invalidisierungswahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeiten für die Erwerbsminderung noch zu hoch sind. Und das kann man durch eine Angemessenheitsprüfung leicht herausfinden, indem man einfach die Anzahl der tatsächlichen Fälle und der erwarteten Fälle dann gegenüberstellt. Wenn man da eine Absenkung vornimmt, dann kann das auch einen entlastenden Effekt haben. Dann gibt es noch weitere, naja gut, Sie sagen keine Planänderung, aber wenn man jetzt auch kleine Maßnahmen macht, zum Beispiel ein Kapitalwahlrecht einführt bei einem Rentenplan, dann hat es auch schon einmal den Effekt, dass ich dann ein Sonderereignis habe nach IFRS und dann natürlich meine Servicekosten und Interestkosten neu bewerten kann mit den günstigeren Bewertungsannahmen. Und zum Zweiten, je nachdem, wie das Wahlrecht dann ausgestaltet ist, kann das auch noch einen entlastenden Einmaleffekt haben. Was man ansonsten noch machen kann, was sich unter US GAAP ja sehr stark verbreitet hat, ist diese sogenannte Spot-Rate-Methode. Ich will da jetzt technisch aus zwei Gründen nicht näher drauf eingehen, was das eigentlich ist, aber im Endeffekt führt das dazu, dass die Servicekost absinkt und dass die Interestkost erheblich absinkt, indem man eben insbesondere für diese Kostenkomponenten die volle Zinsstruktur bei der Bewertung zugrunde legt. Und den gleichen Ansatz beobachtet man jetzt vermehrt auch unter IFRS. Und dieser führt eben auch unter IFRS zu geringeren Aufwandsgrößen und somit zu einer Entlastung für die Unternehmen. Frau Dieter?
Ja, genau. Wenn wir jetzt über laufende Kosten senken reden, das ist doch was, glaube ich, womit man im Moment große Ohren findet in den Unternehmen. Aber wenn ich da über Deutschland hinaus denke, fallen mir sofort die DC-Zusagen ein. Florian Beuth, gibt es dazu noch was zu sagen aus Ländern, wo die doch sehr viel verbreiteter sind als bei uns?
Also es tut mir leid, dass ich jetzt wieder sagen muss, es kommt drauf an, weil die Regelungen natürlich in den Ländern sehr unterschiedlich sind. Ganz konkretes Beispiel: in den USA können Unternehmen relativ einfach die DC-Beiträge aussetzen und gar nicht zahlen, solange es sich nicht um gewerkschaftsgebundene Mitarbeiter handelt. Das wird auch gerade schon getan. Die Unternehmen setzen Beiträge zu DC-Plänen derzeit aus, mit dem Versprechen, sie eventuell wieder nachzuholen, wenn die Lage sich gebessert hat. Das geht in den USA. Ob sie dann wirklich nachgeholt werden, das muss man dann sehen. Was wir allerdings dann auch sehen, ist, dass das natürlich dann wieder voll zu Lasten der Mitarbeiter geht. Und was sich dann als Gegentrend auch in den letzten Wochen abzeichnet, ist, dass Unternehmen, sofern sie denn in der Krisensituation jetzt auch die Kapazitäten haben, das ist natürlich auch sehr schwierig, aber auch sehr großen Wert drauf legt, den Mitarbeitern an der Seite zu stehen. Was passiert, wenn die DC-Beiträge einfach ausgesetzt werden? Wie verändern sich dann die Kapitalsituationen in dem DC-Plan? In anderen Ländern, in UK, haben wir die Möglichkeit häufig, dass Mitarbeiter an Geld aus den Plänen frühzeitig rankommen können, was den Mitarbeitern jetzt vielleicht in der jetzigen Situation sehr hilft. Aber auch da gebietet es sich, den Mitarbeitern zur Seite zu stehen und ihnen da wirklich auch eine Beratung zu geben. Wie gesagt, sofern die jetzige Situation das natürlich auch kapazitätsmäßig zulässt.
Ja, dann herzlichen Dank an die Aktuare. wenn wir zu DC-Plänen haben wir kein so richtiges Pendant in Deutschland. Also so echte gibt es ja noch nicht wirklich. Aber was dem am nächsten kommt, sind bei uns ja die versicherten Durchführungswege. Und auch hier treten viele Fragen auf. Das Schlimmste ist ja, wenn das Cash oder die Spielräume einfach nicht mehr vorhanden sind, um die Beitragszahlung zu leisten. Jetzt haben wir ganz kürzlich gehört, dass man sogar SV-Beiträge stunden kann im schlimmsten Fall. Aber was passiert bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen und was sollte man tun oder was sollte man besser nicht tun, Jochen Pölder?
Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Diese Frage ist natürlich auch recht vielfältig zu beantworten und gibt weiten Raum für die Beantwortung. Deswegen würde ich mal versuchen, das Ganze erst etwas zu clustern, um so einen Fahrplan quasi hinzukriegen. Ich glaube, hier muss man mal unterscheiden zwischen der Zusageart, wir haben ja viele verschiedene Zusagearten in Deutschland, dem Durchführungsweg, der ist natürlich ganz wichtig, wie ich eine solche Frage beantworte, und schlussendlich auch, wer zahlt die Beiträge? Also zahlt die Beiträge der Arbeitgeber, zahlt die Beiträge der Arbeitnehmer oder handelt es sich eben um eine Mischfinanzierung? Und als letztes vielleicht noch zu dem Thema Eingrenzung. Wovon sind die Beiträge eigentlich abhängig? Das hatten wir ja eben schon mal gehört. Also zum Beispiel, ist es ein gehaltsabhängiger Plan? Ist es eine Leistungszusage oder Ähnliches? Damit das Ganze jetzt nicht zu komplex wird, würde ich sagen, wir greifen uns mal zwei Dinge raus, die vielleicht auch noch relativ einfach sind. Ich denke hier zum Beispiel an die arbeitgeberfinanzierte Zusage und an die Entgeltumwandlung. Beginnen wir mit der gehaltsabhängigen arbeitgeberfinanzierten Zusage. Hier ist es, glaube ich, relativ einfach, was passiert, denn nach unserem Dafürhalten ist hier quasi ein Automatismus hinterlegt. Denn man kann vielleicht erstmal in der ersten Konsequenz relativ platt und einfach sagen, sinkt das Gehalt, zum Beispiel durch die eben angesprochene Kurzarbeit, dann sinkt auch der Beitrag. Und es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel zu 100% in die Kurzarbeit gehen muss. Dann liegt ja im klassischen Sinne gar keine Gehaltszahlung mehr vor. Das Gehalt fällt also komplett weg und wird ersetzt durch die sogenannte Lohnersatzleistung, durch das Kurzarbeitergeld. Dann müssen dem Grunde nach auch erstmal keine Beiträge gezahlt werden. Das ist jetzt erstmal, sind zwei relativ einfache Sätze. Mein Kollege, der Herr Schnelle, geht da gleich auch nochmal drauf ein, weil meistens ist es in der BAV ja so, dass es ganz so einfach dann doch nicht ist. Aber als Start, glaube ich, kann man das so einigermaßen verschlanken. Einen Hinweis möchte ich aber dennoch geben bei diesen Sachen. In Deutschland ist es ja so, es ist vieles eben durch die Versorgungsordnungen geregelt. Und jede Versorgungsordnung sieht schlussendlich anders aus und deswegen auch bei den gehaltsabhängigen, arbeitgeberfinanzierten Zusagen lohnt ein Blick in die Versorgungsordnung, um zu gucken, ob es nicht da doch vielleicht die ein oder andere Besonderheit sich dort verbirgt. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich die Entgeltumwandlung. Auch hier sind zwei Szenarien denkbar, die sich vielleicht hier und da mit der Arbeitgeberfinanzierung decken, aber nichtsdestotrotz gibt es auch eine Besonderheit. Vom Grundsatz her gilt, sofern kein Gehalt gezahlt wird, kann auch keine Entgeltumwandlung mehr stattfinden. Hier ist ja die Besonderheit, dass wenn ich jetzt eben zum Beispiel Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung mache, habe ich ja zumindest die theoretische Möglichkeit, die Beiträge auch aus meinem privaten Vermögen weiterzuzahlen. Das unterscheidet sich natürlich zu einer arbeitgeberfinanzierten Versorgung. Dafür müssen aber natürlich die Mittel da sein, das ist klar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in Zeiten der Kurzarbeit genau das eben nicht passiert. Und wenn ich die Mittel nicht habe, muss ich eben auch nicht weiterzahlen. Sollte ich auch in der Entgeltumwandlung den Durchführungsweg U-Kasse, Unterstützungskasse gewählt haben, dann kann ich die Beiträge aus meinem privaten Vermögen auch nicht weiterzahlen. Sollte ich das tun sollte ich also aus privaten Vermögen Beiträge weiter bedienen, muss ich im Hinterkopf behalten, dass dann sich natürlich auch die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen in der Ansparphase und auch in der Leistungsphase dann natürlich ändern. Dann habe ich die Möglichkeit, und das hören wir jetzt auch ganz häufig, dass eben Gott sei Dank nicht in allen Branchen 100% Kurzarbeit gefahren wird, sondern dass es eben nur teilweise Kurzarbeit gibt, und damit setzt sich das Einkommen eben aus zwei unterschiedlichen Parametern zusammen, nämlich zum Beispiel aus 50% Kurzarbeitergeld und aus 50% Gehalt. Und dann kann der Mitarbeiter natürlich seine Entgeltumwandlung weiter fortführen, und es steht ihm schlussendlich frei, in welcher Höhe. Wenn es ihm gelingt, trotz niedrigem Einkommen das in vollem Umfang weiter aufrechtzuerhalten, kann er das gerne tun. Aber er kann natürlich auch reduzieren, und in der Reduktion ist er auch einigermaßen frei. Er muss sich jetzt also nicht an den Prozentsatz halten, wo jetzt zum Beispiel noch Gehalt gezahlt wird. Wenn ich bei dem Beispiel bleibe, 50% Gehalt, muss ich nicht nur auf 50% reduzieren, sondern ich kann reduzieren auf 80%, auf 60% oder auch auf 40%. Ein gewisser Mindestbeitrag muss natürlich noch bestehen bleiben. Die Reduktion, das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, was ich gerade gesagt habe zum Thema Entgeltumwandlung, gilt für die versicherungsförmigen Durchführungswege. Die U-Kasse ist da ja immer etwas gesondert zu betrachten. Grundsätzlich kennt die U-Kasse ja eigentlich nur gleichbleibende und steigende Beiträge. Aber auch hier gibt es ja Ausnahmen, und das sind eben wirtschaftliche Gründe. Und ich denke, gerade bei Kurzarbeit sollte der wirtschaftliche Grund gegeben sein, sodass dann der Arbeitnehmer auch berechtigt ist, eben seine Beiträge entsprechend zu senken. Eins möchte ich noch sagen zu dem Thema geringere Beitragszahlung oder Beitragsfreistellung vielleicht sogar. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für den Arbeitgeber, wenn sowas durchgeführt wird, dem Mitarbeiter klarzumachen, dass das eben nicht nur den angenehmen Effekt hat, im Moment weniger Beiträge zu zahlen, sondern dass eben auch die Leistungen sinken. Und zwar nicht nur die Ablaufleistungen, sondern vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, auch die Risikokomponenten wie Berufsunfähigkeit oder eben Tod. Und das, sofern man es frei wählen kann, sollte man wirklich überlegen, ob man das tut, wenn ich jetzt eben von Entgeltumwandlung spreche. Denn gerade dann, wenn ich die Entgeltumwandlung oder auch den arbeitgeberfinanzierten Teil eben komplett beitragsfrei stelle, hat das bei den Risikokomponenten eben zur Folge, dass die Leistungen, also BU und Tod, Berufsunfähigkeit und Tod, sich extrem minimieren oder gegebenenfalls komplett wegfallen. Und wenn ich dann berufsunfähig werde oder womöglich auch sterbe, dann werden eben keine Leistungen fällig, obwohl ich eben vielleicht nur einen Monat gerade mal keine Beiträge gezahlt habe. Also das sollte man wirklich kommunizieren. Noch ein allgemeiner Hinweis zu den nicht gehaltsabhängigen Plänen. Bisher hatten wir ja nur die gehaltsabhängigen Pläne behandelt. Wenn auch hier der Beitrag gesenkt werden soll, ist das Ganze natürlich ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter oder langatmiger vielleicht, denn dann ist es an die strengen Voraussetzungen geknüpft, die wir auch aus der Vergangenheit kennen. Und das ist eben die Drei-Stufen-Theorie gemäß der geltenden Rechtsprechung. In dem konkreten Fall, in dem wir uns jetzt hier befinden, ist natürlich zu überlegen, ob die sogenannte dritte Stufe der Drei-Stufen-Theorie greift oder eingegriffen werden kann. Das ist der Schutz zukünftiger dienstzeitabhängiger Zuwächse. Ich denke, aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Notlage dürfte sicher in einigen Branchen diese Voraussetzungen quasi gegeben sein, sodass ich dann auch eingreifen kann. Aber hier an der Stelle natürlich ganz klar gesagt, das muss im Einzelfall geprüft werden. Wir können uns aber sehr gut vorstellen, dass genau diese dritte Stufe im Moment eben greift. Dann habe ich noch zwei andere Punkte, nämlich es gibt ja auch die einzelvertraglichen Lösungen, die ich habe. Dann kann ich natürlich relativ schnell individuell eingreifen und im Idealfall zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine einvernehmliche Lösung finden. Dann kann ich auch da eingreifen und Beiträge reduzieren. Der letzte Punkt ist natürlich, das haben wir natürlich auch, und ich bin mir sicher, bei den Zuhörern sind auch einige dabei, wo die betriebliche Altersversorgung eben tarifgebunden ist. Und da können wir eben nur an die, oder sind die Tarifparteien quasi gefragt. So viel zu der Frage von Frau Dietrich.
Ja, danke, Jochen Tölder. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir über Krankheit und viele Todesfälle reden, ist die Tatsache, dass die Risikoleistungen absinken oder wegfallen, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt und ein Punkt, über den man sicherlich nachdenken und reden muss. Wir haben gerade gehört, wenn Gehalt, Beitrag, wenn nicht, dann nicht. Was passiert denn jetzt eigentlich bei Kurzarbeit mit den versicherungsförmigen Durchführungswegen, Markus Schnelle?
Ja, also auch hier muss sicherlich erstmal nach der Art der Finanzierung unterschieden werden. Also wer bezahlt letztendlich den ganzen Spaß? Und das würde ich jetzt einfach mal an ein paar Beispielen festmachen wollen. Fangen wir an mit der Arbeitgeberfinanzierung, zum Beispiel bei einem gehaltsfinanzierten Plan, wo der Arbeitgeber einfach sagt, pass auf, lieber Mitarbeiter, ich bezahle dir 3% von deinem Gehalt in die betriebliche Altersversorgung ein. Wenn ich jetzt den Mitarbeiter komplett zu 100% in die Kurzarbeit schicke, ist es ja so, dass auch der Entgeltanspruch des Mitarbeiters komplett wegfällt. Er erhält ja dann ausschließlich Lohnersatzleistungen. Und jetzt muss man sich an der Stelle, das ist wieder ein bisschen spitz, finde ich, muss man sich also genau die Formulierung in der Versorgungsordnung angucken. Üblicherweise wird die Beitragszahlung in die BAV an die Gehaltszahlung gekoppelt. Dann würde das also dazu führen, ich schicke den Mitarbeiter zu 100% in die Kurzarbeit, dann kann ich auch die Beitragszahlung in die BAV stoppen. Ist das vielleicht nur ein Stück weit anders formuliert, dass jetzt das nicht auf die Gehaltszahlung abgestellt wird, sondern meinetwegen auf zum Beispiel das vertraglich vereinbarte Gehalt, dann habe ich ja eben nicht unmittelbar diese Knüpfung an das Erbringen der tatsächlichen Arbeitsleistung. Dann müsste man schon wieder gucken, ob das so einfach möglich ist. Tendenz ist aber grundsätzlich ja, schicke ich den Mitarbeiter zu 100% in Kurzarbeit, dann werde ich oftmals die Beiträge in die BAV stoppen können. Anders sieht's aus, wenn ich jetzt den Mitarbeiter nur teilweise in Kurzarbeit schicke, also zum Beispiel nur zu 50%, dann ist es ja so, dass der Mitarbeiter eben 50% seines Gehaltes weiterhin bezieht. Und ich habe zwar grundsätzlich die Kopplung des Arbeitgeberbeitrages an das verminderte Gehalt, aber nicht gerade selten steht in der Versorgungsordnung ja drin, dass erst zu einem bestimmten Stichtag der Beitrag an die Entwicklung des Gehaltes angepasst wird und Gehaltsveränderungen in der Zeit dazwischen unberücksichtigt bleiben. Ja, das heißt also, steht da zum Beispiel drin, ich passe meine Versorgung jährlich zum 1.7. eines Jahres an, dann muss ich eben bis dahin erstmal den Beitrag in voller Höhe weiterzahlen und vielleicht hat sich das Ganze zum 1.7. auch schon wieder erledigt, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Ne? Da ist es also nicht so einfach, auch wenn jetzt vielleicht der Stichtag schon in der Vergangenheit liegt und ich habe bereits meinen Jahresbeitrag gezahlt, ja, dann ist das Thema schon durch. Das heißt, ja, steht zum Beispiel in der Versorgungsordnung drin, ich passe die Beiträge immer zum 1.1. eines Jahres an, ich habe eine Jahreszahlung vereinbart, dann ist es bereits für dieses Thema durch und ich hätte dann den Effekt eines geringeren Beitrages eben erst zum 1. Januar 2021. Das zur Arbeitgeberfinanzierung, gehaltsbasierter Plan. Bei der Entgeltumwandlung, da sieht es natürlich anders aus. Entgeltumwandlung, da liegt es ja dann daran, wird der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Solange er nicht zu 100% in Kurzarbeit ist, kann er ja weiterhin sein Entgelt umwandeln. Und da liegt es dann einfach an ihm. Hat er zum Beispiel 100 € monatlich vereinbart und erhält er auch noch Entgelt, entsprechend, dann kann auch die Entgeltumwandlung weiter fortgeführt werden. Und auch wenn der Arbeitgeber hier Zuschüsse zur Entgeltumwandlung zahlen sollte, dann müssen diese weitergezahlt werden. Das ist ja auch nicht selten an die Sozialabgabenersparnis geknüpft, dieser Arbeitgeberzuschuss, und die Sozialabgabenersparnis würde dann in selber Höhe weiterhin eintreten. Also insofern müsste auch der Arbeitgeberzuschuss weitergezahlt werden. Aber es liegt ja auf der Hand, dass wenn das Einkommen insgesamt des Arbeitnehmers vermindert wird, dass er vielleicht auch selber ein Interesse hat, die Beiträge zur Entgeltumwandlung zu reduzieren oder auch den Vertrag jetzt vorübergehend beitragsfrei zu stellen. Das kann man auf jeden Fall machen. Aufpassen muss man aber auch hier. Wir haben natürlich heutzutage bei den neueren Verträgen eigentlich nur noch eine Altersleistung da drin. Da ist es relativ unkompliziert, die Beitragszahlung zu stoppen. Dann kommt halt einfach am Ende der Vertragslaufzeit weniger bei raus. Aber wir reden ja jetzt nicht über extrem lange Zeiträume. Wenn ich aber auch hier wieder die Risikokomponenten drin habe, Todesverleistung, Berufsunfähigkeit, dann sollte ich mir das natürlich sehr gut überlegen bei einer Entgeltumwandlung, ob ich jetzt da die Beiträge herabsetze, weil das natürlich unmittelbar ab dem Monat der Herabsetzung des Beitrages eben Auswirkungen auf die Leistung hat. Ja, und last but not least die Mischfinanzierung. Solche Pläne haben wir natürlich auch. Also zum Beispiel der Arbeitgeber zahlt 50 Euro zur betrieblichen Altersversorgung, aber nur dann, wenn der Mitarbeiter im Gegenzug selbst auch 50 Euro im Rahmen der Entgeltumwandlung einbringt. Wenn der Mitarbeiter auch hier nicht zu 100% in Kurzarbeit geschickt worden ist, bezieht er ja weiterhin Entgelt, könnte also weiterhin diese 50 Euro umwandeln und hätte in der Folge auch weiterhin Anspruch auf die 50 Euro vom Arbeitgeber dazu. Insofern, ja, wenn man jetzt als Arbeitgeber feststellt, okay, da drückt der Schuh, dann kann ich da nur die Empfehlung aussprechen, gehen Sie in den Dialog mit dem Arbeitnehmer, sprechen Sie mit ihm und dann bewegen Sie ihn vielleicht auch dazu, den Vertrag beitragsfrei zu stellen.
Danke, Markus. Schnelle? Mhm. Oder bin ich jetzt zu früh?
Es ist wunderbar. Wir machen weiter mit der nächsten Frage.
Genau, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, aber es ist noch ein wichtiges Thema. Wenn es jetzt aber dann eben doch ganz schlimm kommt und man kann die Arbeitgeberbeiträge tatsächlich nicht aufbringen, ist ja Liquidität erforderlich. Oder man hat einfach keine Kapazitäten, jetzt einen recht aufwendigen Entgeltumwandlungsprozess im Unternehmen durchzuführen. Geht das? Kann man das einfach aufschieben? Und was sind dann die Folgen, Jochen Pölder?
Also, das, was mir da ganz spontan einfällt und oder auch nicht so spontan einfällt, weil es natürlich auch hier und da schon durch die Presse gegangen ist. Ich glaube, hier kommt das Thema Stundung zum Tragen. Auch das geht in der Versicherungsbranche. Einige Versicherer bieten das eben an. Je nach Tarifgeneration können Beiträge auch gestundet werden. Wir sind hier schon hier und da auf Recherche quasi gegangen und haben eben festgestellt, dass die Zeiträume, in denen Stundungen angeboten werden, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich habe hier und da was gelesen von nur kurzen 3 Monaten oder 6 Monaten. Ich habe aber auch schon was gesehen von bis zu maximal 2 Jahren, dass der Versicherer bereit ist, Beiträge zu stunden. Und das ist vielleicht ein ganz interessantes Instrument, weil es schnell durchzuführen ist, also anders als bei den Dingen, die wir vorher vielleicht beschrieben haben. Und es gibt 2 Punkte, die da als Vorteil, würde ich mal sagen, hervorstechen. Einmal ist es bei einer Stundung grundsätzlich so, dass eine Stundung immer zinslos erfolgt. Das ist schon mal was, aber der noch wichtigere Punkt ist das Thema, dass wenn eben Beiträge gestundet werden, der Versicherungsschutz und insbesondere, da sind wir wieder bei den Risikokomponenten, Berufsunfähigkeit und Tod, bleiben vollumfänglich erhalten. Also ganz anders als bei der Beitragsfreistellung. Das sind für mich, oder insbesondere der 2. Punkt, sind für mich wirkliche Vorteile von einer Stundung und wo man, wenn es wirklich eng wird, vielleicht genau darüber nachdenken sollte. Natürlich ist die Welt nicht immer ganz bunt und ganz schön. Auch hier gibt es natürlich Dinge, die zu beachten sind. Auf die möchte ich auch ganz kurz eingehen. Wenn ein Beitrag gestundet wird, macht ein Arbeitgeber das ja nicht umsonst, sondern hat da schon drüber nachgedacht. Das heißt, das Thema Insolvenz muss nicht kommen, hoffentlich nicht. Aber ist natürlich ein Thema, was zu beachten ist. Sollte das dann tatsächlich passieren, kommt es ein wenig auf den Durchführungsweg an, ob zum Beispiel der Arbeitnehmer nicht hier ein Risiko der längeren Leistung trägt. Denn wenn die Beiträge gestundet sind, der Arbeitgeber geht in die Insolvenz, kann es ja passieren, dass die Beiträge eben nicht mehr nachgezahlt werden und es dann bei der Leistung natürlich zu einem Delta kommt, zu einem Gap kommt. Und dann ist halt die Frage, was passiert damit? Und da muss man ein bisschen auf die Durchführungswege gucken. Ist der Durchführungsweg durch den Pensionssicherungsverein geschützt oder eben nicht? Und wenn er nicht geschützt ist, dann kann es tatsächlich das Risiko des Arbeitnehmers sein. Ein wenig besteht auch das Risiko, da muss man dann aber wirklich ganz genau hingucken. Deswegen erwähne ich das nur mit einem Satz, ohne da in die Tiefe zu gehen. Wenn ich jetzt erstmal die Beiträge durch die Stundung nicht gezahlt habe, gehe in die Insolvenz, kann Beiträge eben nicht mehr nachzahlen, ist die Frage, ob der Arbeitgeber sich womöglicherweise vielleicht auch strafbar machen könnte. Ich formuliere das bewusst sehr weich, möchte es aber trotzdem erwähnt haben. Noch ein Punkt vielleicht, der ganz wichtig ist, einfach zu wissen, sofern das Arbeitsverhältnis während oder nach der Zeit der Stundung aufgelöst wird, dürfen keine Beitragsrückstände zurückbleiben, wenn ich denn als Arbeitgeber die versicherungsförmige Lösung wählen möchte und somit eben kein Restrisiko habe, wenn der von dem ehemaligen Arbeitnehmer bzw. dem ehemaligen Vertrag. Der letzte Punkt, den man bei einer Stundung sicherlich wissen sollte, ist der, dass nach Ablauf der Stundungsfrist, des Stundungszeitraums, ist es häufig so, dass der gestundete Beitrag in voller Höhe und in einer Summe zurückzuzahlen ist. Das muss man sich natürlich auch sehr genau überlegen. Das war bisher so, jetzt die Zeiten sind gerade ein wenig anders und stark in Bewegung. Es zeigt sich, dass der ein oder andere Versicherer eben über anderweitige Lösungen nachdenkt, weil ich denke, das ist schon eine Hürde mit diesem einmalig Zurückzahlen in einer Summe und in voller Höhe. Und da gibt es jetzt Möglichkeiten von dem einen oder anderen Versicherer, wo eben die gestundeten Beiträge nicht zurückgezahlt werden müssen, sondern dass sie mit der Ablaufleistung quasi verrechnet werden. Das heißt, der fehlende Beitrag wird aus dem Deckungskapital genommen. Somit würden dann die Nachzahlungen entfallen, senkt schlussendlich aber auch die Ablaufleistung. Wenn ich hier jetzt natürlich von kurzen Zeitfenstern rede, also von einer Stundung von 3 Monaten oder 6 Monaten, gemessen an einer Gesamtlaufzeit, dann ist das natürlich nicht viel und dann kann man vielleicht tatsächlich darüber nachdenken. Das ist das, was mir zu dem Thema Stundung einfällt, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind.
Wir sind jetzt schon fast am Ende. Vielleicht haben wir aber die Gelegenheit, Markus, ganz schnell nochmal in Stichworten so einen Ritt durch die Durchführungswege, die Versicherungsfirmen zu geben, was bei den Einzelnen besonders zu beachten ist. Ich hoffe, uns wird dafür nicht der Ton abgedreht, aber vielleicht bist du so nett und führst uns ganz schnell nochmal durch.
Ja, ich will es versuchen, das Ganze auf die Schnelle hinzubekommen. Ist sicherlich eine Gelegenheit, da jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung zu geben, wobei ich denke, je nach Durchführungsweg da einzeln zu gucken, macht gar nicht unbedingt Sinn, aber trotzdem will ich das probieren. Also erstmal lässt sich sagen, bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen, sprich also Direktversicherung Pensionskasse, wenn es sich denn um eine beitragsorientierte Leistungszusage oder auch eine Beitragszusage mit Mindestleistung handelt, dann hängen hier eventuelle Reduktionen im Wesentlichen davon ab, wer die Beiträge eigentlich zahlt. Dazu haben wir was gehört. Und im Falle der Kurzarbeit, in welcher Höhe diese Kurzarbeit eigentlich ausfällt. Das sind die maßgeblichen Kriterien, die man sich angucken muss. Über alle versicherungsförmigen Durchführungswege hinweg lässt sich ansonsten sagen, dass eine Stundung, wie wir eben gehört haben, durchaus eine Möglichkeit ist, relativ schnell auf die Situation zu reagieren, dabei den Versicherungsschutz nicht zu riskieren. Wir haben aber auch gehört, dass jetzt gerade eben bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen, wo wir ja zur Anspruchsbegrenzung in aller Regel auf die versicherungsförmige Lösung bei Ausscheiden des Mitarbeiters zurückgreifen, eben alle Beiträge gezahlt worden sein müssen. Das heißt, es dürfen keine Beitragsrückstände bestehen. Da muss man einfach dran denken. Ansonsten haben wir ja plötzlich einen Entlassanspruch für den Mitarbeiter. Den wollen wir in aller Regel ja nicht. Insofern kann man eigentlich sagen, Stundung, ja, eine Möglichkeit, aber eventuell nicht ganz ohne Nebenwirkung. Aber in der Zeit sind ja außergewöhnliche Lösungen gefragt. Insofern kann man durchaus drüber nachdenken. Bei den anderen Möglichkeiten wie ein Eingriff in zukünftige Anwaltschaften, ja, da ist es einfach so, dass man da die vom Bundesarbeitsgericht entworfene Drei-Stufen-Theorie berücksichtigen muss. Also das wäre aber auch eine Möglichkeit, da ja die wirtschaftlichen Einschränkungen in vielen Unternehmen zurzeit einfach gegeben sind. Ausnahmen bilden möglicherweise Tarifvertrag, wenn da jetzt kurzfristig Regelungen geschaffen werden oder natürlich auch einzelvertraglich getroffene Regelungen. Bei der Unterstützungskasse, da haben wir gehört, dass die natürlich mit ihrer Sonderstellung immer ein bisschen anders dasteht. Wir haben grundsätzlich nur gleichbleibende oder steigende Beiträge. In wirtschaftlichen Notlagen kann man auch mal den Beitrag reduzieren, das ist möglich. Eine Stundung, die geht bei der Unterstützungskasse nicht, denn wenn ich hier im Nachhinein die Beiträge in einer Summe nachzahle für den Stundungszeitraum, dann habe ich wieder den Charakter des Einmalbeitrages und den bekomme ich eben gerade nicht in der Unterstützungskasse unter. Die darf sie ja nicht annehmen, die Einmalbeiträge. Das heißt, in der Unterstützungskasse bleibt uns eigentlich dann nur die Beitragsreduktion oder auch die Beitragsfreistellung. Dann haben wir noch so ein bisschen den Sonderfall, die Pensionszusage oder auch Direktzusage in Form einer Leistungszusage. Auch da können wir natürlich eine Rückdeckungsversicherung für abgeschlossen haben. Aber im Bereich der Leistungszusage ist es ja so, dass die Ansprüche des Mitarbeiters sich nicht unmittelbar aus der Rückdeckungsversicherung heraus ergeben, sondern aus der Zusage, die ja oftmals gehalts- und auch dienstzeitabhängig ist. Und da kann man dann natürlich relativ problemlos die Beitragszahlung für die Rückdeckungsversicherung einstellen oder auch kürzen. Wichtig ist nur hier wieder auch dran zu denken, Risikokomponenten. Habe ich in der Rückdeckungsversicherung Risiken Berufsunfähigkeit oder Tod abgesichert und stelle ich den Vertrag komplett beitragsfrei, dann stehe ich als Arbeitgeber ohne Risiko, ohne Rückdeckung letztendlich voll in der Haftung. Da gibt es dann vielleicht auch wieder noch Sondermöglichkeiten, die man mit dem Versicherer absprechen muss, um vielleicht auch nur die Beiträge für die Risikokomponenten weiterzuzahlen, aber hier erstmal die Beitragszahlung für die Altersversorgung zu stoppen. Ganz anders sieht das schon wieder aus, wenn ich eine Pensionszusage habe, für die eine kongruente Rückdeckungsversicherung abgeschlossen worden ist und ich eine beitragsorientierte Leistungszusage erteilt habe. Das, was wir heutzutage in der Praxis am häufigsten vorfinden, da ist der Anspruch des Mitarbeiters in aller Regel 1:1 an die Rückdeckungsversicherung gekoppelt. Und insofern gilt also in dem Bereich wieder alles, was wir bisher gehört haben, Einschränkungsmöglichkeiten nur relativ begrenzt.
Danke, Markus Schnelle. Wir müssen leider zum Ende kommen. Wir haben einige Punkte angerissen, die angekündigt, aber es ist sicherlich so, dass man die im Einzelnen vertiefen muss, auf ihre spezielle Versorgungssituation im Unternehmen angepasst. Gerne tun das Ihre Ansprechpartner bei E.ON mit Ihnen, aber auch hier die Referenten stehen Ihnen zur Verfügung. Reden Sie mit uns, reden Sie mit Ihren Arbeitnehmern und deren Vertretern, mit den Wirtschaftsprüfern. Es sind einfach schwierige Zeiten und man könnte auch sagen, besondere Zeiten, und besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen. Eingefahrene Strukturen müssen wir mal in Frage stellen, aber offen drüber sprechen ist einfach der Schlüssel. Werben wir gemeinsam dafür, BAV ist wichtig, beweisen wir gemeinsam, dass BAV auch krisentauglich ist. Das ist der größte Gefallen, den wir der Sache tun können. Ich bedanke mich bei den Referenten, meinen Kollegen, und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die geduldig dabei waren. Wenn noch Fragen kommen, wenn Ihnen noch was einfällt, bitte wenden Sie sich einfach an uns. Wir antworten Ihnen gerne und wir würden uns freuen, wenn wir Sie morgen zu dem etwas anderen Teil dann auch begrüßen durften. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.